glaube, was mich verändert hat, waren eher so Begegnungen mit den nicht prominenten Menschen, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich war diesen Sommer im Ahrtal und habe zwei Leute interviewt, die beide fast alles verloren haben bei dieser Flut und die sind so alt wie wir. Mhm. Und wenn du dann mit denen durchs Ahrtal stapfst und die dann fragen kannst, also das war so, das war sehr, aber kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Weil ich denke,
wirklich Gänsehaut, ich kann
auch
das von hier aus
sehen. Übrigens. Ja. Weil ich so denke, boah, man kann so über sich hinauswachsen oder so Kräfte mobilisieren und das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Hallo, ich bin Till Reiners und das ist Deutschland 3000. Ja, das ist komisch, ich weiß, aber wir müssen jetzt stark sein. Das ist die 100. Folge und da hat sich die Redaktion gedacht, es wäre doch mal cool, wenn ich Eva interviewen werde. Und was heißt eigentlich ich? Wer bin ich eigentlich? Was ist diese komische Stimme? Mein Name ist Till Reiners, ich bin eigentlich Comedian und vielleicht habt ihr auch schon mal eine Folge mit Eva und mir gehört, kommen wir aber später nochmal zu. Hier verbringt normalerweise Eva Schulz immer so eine gute Stunde, wie sie nicht müde wird zu sagen, mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Ihr Ziel ist es, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Und Deutschland 3000 soll euch, mich und Evas Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anders kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Hallo Eva.
Hallo Till. Das hast du sehr gut gemacht.
Habe ich gut gesagt,
ja,
oder?
Ja, nicht schlecht.
Das freut mich sehr. Eva, wir machen das jetzt zur 100. Folge einfach, ja, also wir wechseln einfach die Plätze sozusagen und ich werde dich interviewen. Vielleicht müssen wir erstmal alle ins Boot holen. Warum kennen wir uns eigentlich? Also wir haben uns ja schon mal interviewt.
Ja.
Also beziehungsweise du hast mich.
Genau.
Du hast mich interviewt. Und wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich weiß das gar nicht mehr so richtig, Eva.
Boah, lass mal. Wir waren, glaube ich, mal zusammen 2017 in einer Wahlsendung.
Mhm.
Da sind wir schon mal aneinander so vorbeigelaufen.
Ach, okay.
Weißt du noch, welche ich meine? So ein YouTube-Livestream.
Tatsächlich, ja. Das war wirklich organisiert von YouTube. Das war in einem YouTube-Space. Alle
Bar.
Waren cool und hip.
Ja.
Alle waren cool und hip.
Ja.
Also, naja, das war zumindest so, wie das dann immer so ist, wenn alle cool und hip sein sollen, dann war das so mittel, glaube ich.
Ja.
Aber genau, da haben wir uns das erstmal kennengelernt.
Und dann so richtig, glaube ich, erst als du bei mir zu Gast warst.
Genau. Und das war sehr schön. Eva, wo kommst denn du gerade her?
Ach, du bist ich komme von der Eingangstür meiner Wohnung, an der ich dich abgeholt habe.
Ja.
Beziehungsweise meiner Kühlschranktür, aus der ich dir gerade dein Wunschgetränk gegeben habe. Und jetzt hast du es mir auch eingeschüttet. Ich habe gerade erst gemerkt, also es ist ja schon sehr besonders.
Es ist gar nicht so besonders. Es ist das, was man trinkt, wenn keine richtige Clubmate da ist. Dann trinkt man halt die Clubmate mit Granatapfel.
Ja, also ihr müsst euch vorstellen, mich erinnert das an Regina. In meiner Kindheit gab es so eine rote Limo, die hieß Regina. So schmeckt das.
Ah ja, okay. Ja, ich finde das irgendwie ganz, ja, cheers. Also ich mag es ganz gerne. Kann man jetzt auch nicht jeden Tag trinken, aber...
Aber zuckert uns gut hoch jetzt. War voll gut, wie du hier auch direkt gerade alle Elemente schon durchspielst. Mit wo kommst du gerade her? Das ist ja so eine Frage, die hat eigentlich in der Pandemie dann gar nicht mehr so gut funktioniert, als ich ständig so schalten musste. Ne? Da habe ich ja immer mit Leuten bei sich zu Hause, wie jetzt hier, in der Küche telefoniert oder geschaltet. Und dann war die Antwort langweilig. Dann habe ich kurz überlegt, ob wir sie mal weglassen. Aber die Leute waren so, nein, du musst das immer fragen. Bei irgendeiner Folge gab es das nicht. Weißt du noch, was du geantwortet hast damals?
Nee, ich weiß es nicht mehr. Hast du es vorbereitet?
Ja, wir haben es noch da. Warte mal.
Also Eva, wir sitzen ja beide mit Laptops voreinander, wie zwei Quizmeister, die sich gegenseitig Fragen stellen.
Pass auf, hier ist deine Antwort damals. Wo kommst du gerade her?
Von zu Hause. Achso, man muss ja noch mehr sagen, ne? Das war jetzt richtig, richtig einsilbig. Du strahlst mich so an, halb enttäuscht, halb so, okay, so ein Interview wird das. Okay, das wird Arbeit.
Nö, das gar nicht. Weißt du, man muss, also in meiner Profession ja auch Stille hat sehr viele Funktionen.
Ich weiß, das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Das ist fast die Suppe. Das ist ja, oder? Das ist. Das Meer an Stille, in dem man ab und zu noch ein bisschen Salz kippt, das passt gar nicht.
Ich finde auf jeden Fall faszinierend, wie du sie einfach überhaupt nicht aushältst. Du füllst sie sofort so zu.
Absolut.
Okay, ja, das war deine Antwort damals. Ich habe mich schon manchmal gefragt, also es ist jetzt einfach immer die erste Frage in diesem Podcast.
Ja, es war gar nicht so spannend, muss man sagen. Andere hatten spannende Antworten.
Ich komme gerade aus Berlin.
Ich dachte, du kommst vielleicht aus Köln, weil du, ich habe dich gerade noch beim Karneval gesehen auf Instagram.
Da war ich kurz davor und versuche mich gerade noch zu erholen davon.
Aus der Zauberkugel.
Ich komme gerade vom Bus. Ich fahre seit einer Woche wieder Bus und bin davor 20 Jahre lang nicht Bus gefahren.
Mhm. Ich komme gerade von meinem Energieberater.
Also ganz konkret von der Toilette, weil ich jetzt eine Lebensmittelvergiftung habe. Ich bin nämlich in Paris.
Nein.
Hab Muscheln gegessen.
Der Psychologin.
Eigentlich direkt aus dem Bett?
Aus der Badewanne.
Ich finde auch meine eigene Einstiegsfrage auf einmal ganz schön schwer, merke ich.
So, jetzt bin ich mal in der sogenannten Kopfstimme. Die habt ihr bei Eva schon immer gehört. Das ist diese Stimme, die so nach innen geht und sich dann nachher nochmal fragt, wie war das denn eigentlich? Und Eva sitzt jetzt also vor mir in ihrer Küche, hat eine Jeans an, ist sozusagen privat unterwegs. Und ich merke schon, wenn ich mich mit ihr unterhalte, sie muss viel lachen. Und das erste Mal überhaupt merke ich, sie ist ein bisschen verlegen. Das hat man bei Eva wirklich selten. Ich habe immer das Gefühl, sie hat immer so richtig viel Kontrolle. Und das ist echt spannend zu sehen, dass sie jetzt ein bisschen braucht, sich darauf einzustellen, dass ich ihr Fragen stelle.
Ja, Eva, und wenn ich jetzt schon ein kleines Feedback geben darf, ich glaube, in der Rolle der Interviewten bist du dann gar nicht so sicher wie in der Rolle der Interviewerin. Kann man das so sagen?
Ich finde es auf jeden Fall deutlich verunsichernder.
Ja, ne? Wir sitzen hier in deinem Wohnzimmer / in der Küche. Es ist so beides.
Ja.
Es ist eine offene Wohnküche. Du hast es hier ein bisschen geschmückt für uns.
Ja,
das ist
ganz
nett. Ja, ich
hab's extra, damit wir hier in Feierstimmung kommen, weil es komisch ist, dass wir das zu zweit feiern. Ich hätte natürlich am liebsten die große Deutschland 3000 Fete geschmissen, aber so zwischen den Jahren, weißt du, da hat dann immer keiner Zeit.
Da hat niemand Zeit das und ist, so. Ich finde das eigentlich total angemessen und schön.
Das Konfetti.
Das ist also, du hast es hier richtig, das ist richtig nett Drinks. Gemacht. Also richtig so, also ich würde sagen, wie in so einer ARD-Vorabendserie, wenn gefeiert wird, dann,
um das zu sagen.
Nein, das ist ja richtig so. Also
ich hatte halt genauso wenig Budget.
Genauso wenig Budget wie eine ARD-Vorabendserie. Und ich muss sagen, aber man weiß sofort, es ist hier eine Party, weil das ist etwas, was mir nicht so gelingt. Also wenn ich jetzt Geburtstagsfeier oder so, dann ist der Tisch genauso wie vorher. Und du hast hier richtig mit Konfetti gearbeitet, mit bunten Konfetti. Es gibt Kekse, es gibt Nikolaus, es ist alles da.
Es gibt Girlanden,
es gibt Girlanden, genau. Also es ist alles da. Und jetzt war ich ja mal bei dir, ne?
Mhm.
Und da wurde ich häufiger drauf angesprochen, auf die Folge.
Wirklich?
Tatsächlich. Das wusste ich gar nicht so. Also ich habe das total genossen da bei dir und das war auch ein schönes Interview, fand ich. Aber ich wusste gar nicht, dass es so oft gehört wird. Nein, also mir war das einfach nicht klar. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass es wenig gehört wird. Aber mir war gar nicht klar, dass es da so viel Resonanz drauf geben wird. Da war ich richtig erstaunt
von.
Das
ist schön.
Weil ich schon vorher so manchmal so Fernsehsachen hatte oder so, als Comedian dann rumgeturnt bin. Aber da gab es dann wirklich am meisten.
Schön, das war mir nicht bewusst.
Und cool. Vor allem so auf so Sachen, und da gab es dann aber auch ein bisschen Kritik so von Leuten. Du hast mich nämlich so eine Frage gefragt, und zwar, ob ich mich lustig finde.
Mhm.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja.
Und dann hast du...
Und das fanden Leute nicht so gut. Also sagen wir mal so, da haben mir zwei Freunde geschickt, ja, das ist ja super arrogant, was du da sagst. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber... Das ist ja mein Beruf.
Das ist so, als würdest du mich fragen,
komisch.
Eva, glaubst du kannst ganz gute Fragen stellen?
Ja, dann würdest du auch sagen, ja. Ne? Genau. Aber hast du sowas manchmal erlebt bei Leuten, dass die so versucht haben, möglichst zu kaschieren, also so auf ganz bescheiden umgestellt haben sozusagen?
Boah, lass mal überlegen. Ich habe eben extra nochmal so alle Gäste durchgescrollt, weil ich dachte, ich will auch nicht die schon länger her sind vergessen, aber wer jetzt... Mir fällt gerade niemand ein, wo ich gedacht habe, boah, die Person verstellt sich jetzt und ist bestimmt sonst viel protziger oder...
Okay. Mir geht es auch gar nicht so richtig um dieses protziger, sondern vielleicht so, dass du das Gefühl hattest, also das ist ja nur eine Facette, aber dass du das Gefühl hast, da sind so Gäste, die sind so ein bisschen glatter, die geben sich so ein bisschen glatter, als sie sind, die kaschieren so sehr so ihren Charakter und stellen sich so ein bisschen positiver dar, als sie sind vielleicht.
Ja, schon.
Das hast du schon gemerkt.
Ja.
Okay.
Oder manchmal, das ist jetzt schwer, wie man das ausdrückt, aber manchmal weiß ich ja Dinge über die Gäste, weil ich mich in deren Umfeld umhöre, wo ich denke, okay, ich kann da jetzt ein bisschen verklausuliert nachfragen und vielleicht kommt es dann raus, aber vielleicht auch nicht. Weil, ich bin ja niemand, ne, ich kann nicht, das ist dann vielleicht irgendwas, wo ich weiß, in deren Umfeld gibt es einen privaten Umstand oder irgendwas. Oh Gott, ich kann es jetzt wirklich nicht klarer machen.
Oh, wow,
weil es ja dann so in die Privatsphäre eingreifen würde, ne? Wenn ich was ausspreche, wo ich denke, da weiß ich nicht, ob die Person darüber sprechen will. Aber natürlich habe ich sowas manchmal im Hinterkopf. Und manchmal kommt das dann raus oder sie lassen das zu und gehen da näher hin.
Ja.
Manchmal aber auch nicht. Und dann denke ich so, okay, gut, ah, dass du das nicht erzählen möchtest über dich. Ja, so.
Ach, geil. Ja, keine Sorge, Eva, da wird jetzt heute nichts, na, wobei, wir sehen mal. Um dich jetzt hier mal kurz kennenzulernen, weil eigentlich, Eva, ja, man lernt dich natürlich über deine Fragen kennen und über deine Art, aber eigentlich jetzt nur durchs Hören deines Podcasts weiß man gar nicht so viel über dich, was du so für ein Typ bist. Würde ich sagen. Ja, also vielleicht vielleicht kommen da noch ein paar überraschende Sachen raus, wenn man hinguckt. Gut, ja? Also man denkt, man hat ein Bild, aber wer weiß, Eva.
Okay, du merkst schon, ich fühle mich minimal bedroht,
ja,
aber
das
gut.
Ist doch sehr gut. So muss es sein. Wir spielen das Spiel entweder oder. Du weißt, wie es geht. Es sind ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ja. Und also frage ich dich Entweder-Oder-Sachen. Du darfst nur einmal den Joker ziehen. Ja, ja, wir machen es wie bei mir. Der Joker ist dann, dass man sagt, ja, das finde ich irgendwie beides. Das finde ich beides gut oder finde ich beides nicht gut. Mhm. Los geht's. Was ist schlimmer, unvorbereitet ins Interview gehen oder ein schlecht gelaunter Gast?
Ein schlecht gelaunter Gast.
Lieber ein Talk ohne Gast oder ein Gast ohne Talk?
lieber ein Gast ohne Talk.
Okay. Lieber mit Frank alles cool. Lieber mit Frank Thelen auf der Überholspur oder mit Julia Becker im Kreisverkehr?
Mit Julia Becker im Kreisverkehr war episch, richtig schön.
Ja, du liebst Kreisverkehr nämlich. Ja, natürlich, wer nicht?
Ich bin ein Kind des Münsterlands.
Ja, ja. Und in Borken gibt es sehr viele Kreisverkehre,
sehr,
ne?
Viele.
Jogginghose oder Abendkleid?
Jogginghose.
Lieber mit Armin Laschet tatsächlich Liebe gucken oder mit Annalena Baerbock Fast and the Furious Tokyo Drift schauen?
Aus reiner Neugierde würde ich mir wirklich mit Armin Laschet tatsächlich Liebe angucken.
Ja, natürlich.
Ja.
Absolut.
Also alleine so, was hält er von Hugh Grant? Welche der verschiedenen Geschichten rührt ihn dann wirklich?
Ich glaube Laschet kann man besser abhängen.
1,5 Stunden well spent wahrscheinlich.
Oder? Man kann wirklich gut mit ihm abhängen. Ich glaube, das ist ein Typ, der setzt noch selber Glühwein an.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, was würde der jetzt hier so servieren?
Der ist ja auch ohne Funktion jetzt gerade und das ist ja wahrscheinlich das Tollste, so PolitikerInnen zu treffen.
Was, der ist ohne Abgeordneter?
Ja, nun, das ist ja fast ohne Funktion. Also der ist ja tief gefallen.
Ein gewählter Vertreter des Volkes. Reinhard denkt sich, davon haben wir 700 Stück.
Eben, davon haben wir 700 Stück. Es werden ja immer mehr. Ja, also das ist ja jetzt im Vergleich zu dem, was er da mal werden wollte, dann schon so, kann er relativ aus dem Nähkästchen plaudern. Er hat jetzt eher so eine Hinterbänklerfunktion, muss man ehrlicherweise sagen. Und das finde ich ja immer ganz toll. Wen würdest du denn, also ganz kurz, wir machen gleich weiter, aber das drängt sich jetzt bei mir auf, die Frage, wen würdest du denn gerne nochmal interviewen wollen von PolitikerInnen? Würdest du lieber jemanden, kann man auch eine Entweder-Oder-Frage von machen, lieber ein Interview mit einem Hotshot, ja, also vielleicht so mit Olaf Scholz jetzt in Position oder mit jemandem, der aufgehört hat, PolitikerInnen, aber auspackt?
Letzteres. Mhm. Du, ich habe ja ganz am Anfang von Deutschland 3000, da habe ich gesagt, ich will eigentlich auch gar nicht immer diese Top, also inzwischen hatten wir das ja mal.
Ja,
ich habe jetzt
einen
Vergleich.
Ja.
Ich wollte eigentlich immer nicht diese Ministerin oder den Kanzler oder so, sondern ich wollte gerade bei diesem jungen politischen Podcast die jungen Politikerinnen und Politiker. Und deswegen hatten wir ganz früh schon Kühnert, Amthor, Aminata Touré, Güde Jensen, weil ich gedacht habe, cool, wenn die dann irgendwann mal Ministerinnen werden, dann hört man sich diese Folge nochmal an und das ist das erste große Interview. Und man kann gucken, ist der Kühnert so idealistisch geblieben wie damals? Mhm. Hat der Amthor, also ist der noch gealtert oder war er damals schon? Und so, und weißt du, das finde ich, und die sind natürlich, also die sind noch offener, die reden noch ganz anders als, und das habe ich ja dann im ganz starken Kontrast bei der letzten Wahl erlebt oder jetzt beim Kanzler. Die müssen so aufpassen, was sie sagen und die lassen sich nicht so wirklich in die Karten gucken und jede Antwort ist sehr überlegt und kontrolliert und deswegen würde ich immer lieber mit jemandem, der auspackt oder der nicht mehr so viel meint zu verlieren zu haben oder so sprechen.
Weiter geht's beim Entweder-Oder-Spiel. Lebkuchen oder Schokokekse?
Schokokekse.
Wärst du lieber der Hausarzt von Christian Ulm oder Synchronsprecherin für die Erotik-Streaming-Plattform von Shirley LePique?
Ich glaube, dass es nicht so vergnüglich ist, Christian Ulmens Hausärztin zu sein. Deswegen auf jeden Fall die Sprecherin.
Ja, kann ich verstehen, weil Christian Ulm auch einfach der Hypochonder ist.
Ja.
Ne? Ist richtig krass. Ja.
Und wie cool ist es, wenn ich dann meine Stimme so einsetzen kann? Das tut Leuten gut.
Absolut, es tut Leuten gut. Es ist nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Es ist absolut in Ordnung. Es gibt noch ein paar aus der Community, ein paar Fragen. Von M-Simon-T, Mama oder Papakind?
Papakind.
Oder Charlene Rogal fragt, auf Reisen, frische Unterhosen oder frische Socken?
frische Unterhosen.
Damaris Anna-Elisabeth fragt, alleine oder mit Freunden, Partnerinnen verreisen?
Boah, wenn ich mich entscheiden muss, Dann bin ich gerade in einer mit Freunden verreisen Phase, aber ich bin auch schon sehr viel alleine gereist und mache das sehr gerne. Mhm.
Mathilde Talking. Interviewen oder interviewt werden?
Interviewen.
Ayla Interview, Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Theresa 308, nie wieder Podcast hören oder nie wieder Podcast hosten? Spannend.
Oh, die ist fies und gut. Ja, wir suchen immer nach solchen Quälfragen für entweder oder. Die würde ich fast übernehmen.
Ja.
Dann ich nehme da den Joker.
Okay. Dann, wo zeichnest du lieber auf? Bei Sturmböen im Wald oder bei Philipp Amthor im Büro?
Okay, ja, das habe ich ja beides schon gehabt, weil wir mit Peter Wohlleben eigentlich im Wald aufzeichnen wollten. Und er hat gesagt, bei Sturmböen ist richtig gefährlich, macht er mit mir nicht. Das war ich auch.
Wer war Peter Wohlleben nochmal?
Peter Wohlleben ist dieser ein Förster und Aktivist, der sich für eine gewisse Art der Waldbewirtschaftung in Deutschland einsetzt.
Ich verstehe.
Ja, die Folge habe ich Anfang des Jahres gemacht und dann mussten wir leider bei ihm im Konferenzraum sitzen. Und das war dann ganz traurig, weil ich natürlich mit ihm so durch den Wald gehen wollte. Deswegen, ich glaube, es ist sicherer bei Philipp Amthor im Büro aufzuzeichnen.
Was waren so Sachen, wo du, die sich dir so eingeprägt haben, allein aufgrund der Aufnahmesituation?
Also absurde Situationen waren zum Beispiel der Friedhof, auf dem ich mit Schlecki Silberstein war, oder das Pfannkuchenschiff, auf dem ich mit Cold Mirror war. Ja,
geil.
Hat sie sich gewünscht. Das, was mich am meisten ins Schwitzen gebracht hat, was mir jetzt gerade einfällt, war auch eine der ganz frühen Folgen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Man denkt ja, wenn man sowas anfängt, wie so ein Podcast, ja, irgendwann wird die Panne kommen. Irgendwann gibt es mal einen großen Fail, dann ist die Aufnahme nicht mit oder so. Das ist mir passiert, als ich die Schauspielerin Emilia Schüle interviewt habe. Mhm. Emilia Schüle kam irgendwie aus dem ZDF Morgenmagazin morgens. Also wir hatten irgendwie frühmorgens einen Termin, weil sie da gerade für irgendwas ihren Film geworben hatte.
Ja.
Und dann hatte uns das ZDF freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt.
Ja, sehr gut.
Und wir saßen in diesem Raum und dann brach nach 10 Minuten die Aufnahme ab in meinem Rekorder. Und ich dachte, scheiße. Und es war ja auch, also sie mit ihrer Schauspieler-Entourage, es war alles, ne, das war dann so ganz schwierig. Es war jetzt nicht so wie, du hättest natürlich Verständnis gehabt und ich hätte, glaube ich, nicht ganz so viel geschwitzt. So.
Ja, ja.
Aber da war es dann so, scheiße, fester Timeslot und so weiter. Und dann habe ich da, okay, Entschuldigung, Emilia, jetzt ist mir die Karte abgekackt.
Ja.
Und dann war auch, man merkte auch, okay, die ersten 10 Minuten waren schon hinüber und ich dachte, was mache ich jetzt? Und ich hatte keine zweite Karte dabei. Ja, siehst du, du kommst auch schon ins Schwitzen.
Das ist super unangenehm.
Ja, und ich wusste, oh Gott, meine Zeit läuft und ich brauche ja eine gute Stunde. Und dann bin ich mit dieser Karte und dem Rekorder im ZDF rumgerannt und es ist so, dieser Podcast ist ein ARD-Podcast, ne? Ja. Also bin ich im ZDF rumgerannt und war dann in irgendeiner Redaktion und habe gesagt, dürfte ich einmal meine SD-Karte hier bei Ihnen in den Rechner stecken? Und dann haben die mich wirklich angeguckt, als hätte ich so eine Handgranate.
Ja.
Und haben gesagt, also wir lassen doch hier keine fremden Speichermedien in unsere Rechner.
Natürlich.
Das dürfen wir gar nicht.
Natürlich,
und ich dachte so,
wenn das mein Chef wüsste.
Es ist alles öffentlich-rechtlich und ich muss doch nur diese Karte. Wirklich, Till. Und dann hat die gesagt, naja, also wir haben da, also sie war wirklich so ein bisschen wie auf dem Amt, so hat sich sehr gewehrt. Und
komisch,
dann,
das kann man sich vom Öffentlich-Rechtlichen gar nicht vorstellen. Ganz
und
liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen.
Emilia Schiele und ihre Entourage saßen 3 Räume weiter den Flur runter. So ich schon mit so erhitztem Gesicht, glaube ich. Ne?
Oh nein.
Oh, ich kriege auch Bauchschmerzen, wenn ich dran denke. Und dann hat die gesagt, ja, sie hätten so eine Virenprüfstation und da müssen sie jetzt einmal meine SD-Karte drüber laufen lassen. Ich so, okay. Und dann sind wir wirklich wie in so einem Kopierraum, also so ein sehr enges 2 Quadratmeter Kabuff, wo so große Kopierer drin standen und da war dann ein Rechner und dann war der Bildschirm von dem Rechner so um 90 Grad gedreht. Also dann hat die da diese SD-Karte reingesteckt, wohlgemerkt, das war der Schritt, bevor sie dann das mit ihrem Rechner formatieren konnte.
Ja.
Und dann haben wir wirklich bestimmt 10 Minuten auf den Ladebalken geguckt und zwar mit 90 Grad gedrehten Köpfen, während sie das durch dieses Virenprogramm laufen hat lassen. Und dann habe ich am Ende, ich glaube, 20 Minuten gebraucht, um die Karte zu formatieren.
Und das was war dann mit Emilia?
Ganz
hat sie dann
Emilia war die Grazie schlechthin und saß in ihrem Raum und sagte, gar kein Problem. Wir fangen nochmal von vorne an.
Ach, wie nett.
Kein Ding. Sie war wirklich so nett.
Toll.
Aber ich hatte halt so, ne, es war für mich das erste Mal, dass jemand auch so einen engen Zeitslot hatte. Oder so. Also es ist,
stimmt, die haben ja dann so Promo, dann so einen richtigen Promo-Slot. Ja. Da kommen dann so 50 Leute am Tag und belabern einen.
Genau. Und da, also dafür lief es dann echt noch gut. Aber ich bin jetzt noch gestresst, wenn ich dran denke. Und seitdem habe ich immer eine zweite SD-Karte und alles
dabei. Kann ich mich echt reinfühlen.
Ja.
Kann ich mich total rein. Ganz unangenehm.
Oh, ich
habe auch schon häufiger mal Podcasts aufgenommen. Also ich habe auch
auch, ich habe ja auch Podcasts, ja. Also das sei den Hörerinnen und Hörern gesagt.
Zum Beispiel, nennen Sie doch einmal kurz deine Podcasts.
Sie heißen Talk ohne Gast und endlich normale Leute. Und ich hatte jetzt bei beiden schon die Situation leider, also einen mit Ariana Barbary und einen mit Moritz Neumeier, und bei beiden schon mal die Situation, dass ich so nach 20 Minuten festgestellt habe, oh, gar nicht,
ja,
das hat hier wohl furchtbar, gar nicht richtig aufgezeichnet, ganz unangenehm. Ja. Oder wirklich eine Folge, die man wegschmeißen musste, weil das dann aus den und den Gründen nicht ging. Das war immer sehr unangenehm. Und das sind ja nun Leute, die ich mag und die ich schätze und die mir auch gewogen sind.
Und die Verständnis und die haben.
Einigermaßen verzeihend, also die sind natürlich auch sauer, ne? Erstmal, aber die dann einigermaßen verzeihend sind. Und dann kann ich mir vorstellen, bei Fremden ist es noch ein bisschen peinlicher.
Ja.
Ja, total. Ja. Wo du es gerade sagst, wie ist es denn eigentlich? Was ist das große Pro für dich, mit dem Öffentlich-Rechtlichen zusammenzuarbeiten? Und was ist so negativ? Weil ich habe beide Seiten.
Ja,
ich kenne jetzt beide Seiten.
Stimmt.
Ich bin, also,
einer von deinem Podcast ist öffentlich-rechtlich, genau, und einer ist privat.
Genau. Und wie, und du hast jetzt, also Deutschland 3000 ist ja öffentlich-rechtlich. Was findest du daran toll? Was findest du daran negativ?
Also, was ich toll finde, da gibt es wirklich mehrere Sachen. Gerade wenn jetzt Leute, so Deutschland 3000-Hörerinnen wissen, ich glaube, dass ich diese Politiker zum Beispiel nicht bekommen hätte als Gäste. Also ich glaube nicht, ich hätte 2017 vor der Bundestagswahl alle drei SpitzenkandidatInnen gekriegt, und ich hätte auch den Kanzler, glaube ich, nicht als Gast bekommen, kurz nach Kriegsausbruch. Das ist einfach so, die vertrauen einem, und ich hoffe, dass Hörerinnen und Hörer uns auch vertrauen, im Sinne von, das ist öffentlich-rechtlicher Anspruch inhaltlich, und da ist eine gewisse Recherche, Wucht dahinter, und das kommt eben dann dazu. Wir haben halt auch die Budgets, ne, dass jemand nochmal alles nachrecherchiert, und dass wir zum Beispiel diese, wir nennen sie ja Kopfstimmen, diese Zwischenmoderationen, das ist ja einfach immer nochmal, um dem Ganzen mehr Tiefe und Gewicht zu verleihen oder weitere Informationen unterzubringen. All das, glaube ich, wäre schwer sonst zu finanzieren, oder sonst müssten wir halt Werbung machen. Und dann gibt es auch sowas wie, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt gleich sagst, irgendwas anfängst, über Waffenlieferungen zu erzählen, dann kann ich den oder die Expertin im Hauptstadtstudio anrufen und sagen, stimmt das, was Tilda erzählt hat? Ja. Und ich habe quasi so ein Riesennetzwerk an Experten und Korrespondentinnen und so weiter. Und das ist journalistisch schon richtig cool.
Das stimmt. Und was ist jetzt das Negative? Was war das jetzt?
Naja, negativ ist es, also
kam das schon? Habe ich das verpasst?
Wir haben eben schon gesagt, die Strukturen beim ZDF, die sind natürlich bei ARD-Sendern und den ganzen jungen Wellen nicht anders. Also da verzweifelt man auch manchmal am Jugendschutz oder daran, dass alles nochmal irgendwie durch Justiziariate muss und so. Und das ist alles, um Sachen rechtlich abzusichern, aber es lähmt Dinge und es macht einen manchmal mürbe. Das ist auch mit Deutschland 3000 jetzt nicht so selten der Fall gewesen, aber... Ja.
Das wäre nämlich auch jetzt eine Frage gewesen, wie kommst du, weil du hattest jetzt von positiven Sachen
und
gesprochen.
Und natürlich werde ich nicht reich, so wie du mit deinem privaten Podcast.
Das ist klar. Naja.
Er grinst.
Ja, ich weiß ja nicht, was du hier für kriegst, Eva, aber ich gönne dir alles Gute, sag ich mal so. Wie kommst du, das wäre natürlich auch eine, weil du das gesagt hast, so dass man kommt an so gute Gäste, ne? Jetzt hast du von PolitikerInnen gesprochen, aber... ich fand das jetzt zum Beispiel total, ich hatte auch mal einen Podcast, ich mach auch ein paar Podcasts, da habe ich so Comedians interviewt und ein paar habe ich nicht bekommen. Du hast sie aber alle gehabt.
Ja, wirklich?
Ja, total.
Ich habe Leute bekommen, die du nicht hattest.
Ja, schon. Also du hattest Teddy zum Beispiel,
ja,
das fand ich super. Du hattest Olli Schulz, ich glaube, du hattest auch mal Jan Böhmermann, zumindest bist du mal zum Podcast zu Jan Böhmermann gegangen.
Ja, bei Fest und Flausch.
Genau. Und da wäre jetzt auch meine Frage, wie gelingt dir das? Wie ist dir das gelungen?
Also wir haben jetzt nicht den einen Trick. Ich glaube, bei Olli zum Beispiel war es mit Hilfe von einem anderen Gast. Ne? Also manchmal kann man ja sagen, kannst du mal nicht da nochmal ein gutes Wort einlegen? Und dann läuft es wirklich darüber. Und sonst auch manchmal einfach hartnäckiges Fragen. Also hier Belly, meine Kollegin, die man auch schon in früheren so Best-of-Folgen hören konnte. Wir haben manche Gäste, die nennen wir Grabegäste, und an denen graben wir 1 bis 2 Jahre rum, bis sie endlich mal kommen. So, und bei Teddy, das empfinde ich auch nach wie vor als eine der Sternstunden von Deutschland 3000. Ich glaube, da hatten wir Glück, dass er und sein Management uns gewogen waren und dachten, okay, irgendwo wollte er mal so ein großes Interview geben, weil das ist ja das Verrückte von ihm, gibt es ja gar nicht viele Interviews.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann hat er, dann haben wir gesagt, wir haben hier noch eine Live-Aufzeichnung, also es war auch sehr besonders, so vor Publikum und so. Und dann hat er das irgendwie gemacht und dann war es so ein schönes
Und danach
Gespräch.
Hielt er sich nämlich auch wieder total bedeckt. Ich glaube, das war eins der letzten Interviews mit ihm, und ich finde, das ist so einer der größten Entertainer, die wir gerade haben in Deutschland,
ja,
so eins der größten Talente. Und das habe ich schon gedacht, wie cool.
Ja,
genau. Und bei Olli
wirklich...
Schulz hatte ich auch nämlich das Gefühl, so, der kommt wirklich, weil er Bock hat auf dich.
So, also das ist schon irgendwie eine Auszeichnung, was du so für eine Gästeauswahl hattest, glaube ich.
Ja, das ja. Du hast empfinde grad, ich auch so. Es ist eine Ehre, wenn die kommen. Ja.
Du hast vom so von den ersten Malen erzählt. Wenn du jetzt zurückdenkst, 100 Folgen sind es jetzt. Das sind, glaube ich, weiß ich gar nicht, 3-4 Jahre, ne?
Wir haben 2019 Jahre. Angefangen und ja. Wir haben am Anfang jede Woche eine Folge gemacht. Mhm. Und dann habe ich glaube, das war auch richtig gut, weil natürlich mit jeder Folge steigt die Chance, dass neue Leute das entdecken. Und natürlich, ich würde auch immer noch gerne jede Woche eine neue Folge raushauen und auch ohne Pausen und so. Aber ich hatte das Gefühl, boah, wenn ich die Leute so im Akkord weginterviewe, das ist nicht gut. Also erstens habe ich dann gar keine Zeit mehr, noch was anderes zu machen und mir irgendwie Inspiration zu holen. Und man wird ja auch den Leuten nicht mehr gerecht. Also wenn du wirklich so denkst, okay, gut, Till ist abgefrühstückt und zack, schon den nächsten. So ich, und jetzt mag ich, dass ich so weiß, in 2 Wochen interviewe ich diese Person, dann trage ich die so ein bisschen innerlich mit mir rum, bevor es so richtig akut wird.
Ja, das verstehe ich.
Also ich glaube, die Gespräche profitieren davon, auch wenn der Algorithmus bestimmt nicht glücklich drüber ist. So.
Aber wer warst du denn am Anfang? Kannst du das sagen? Also wenn du jetzt mal so zurückschaust, dich zurückerinnerst an so die ersten Folgen, was war das für eine Eva? Und wie unterscheidet die sich von der jetzigen Eva?
Neulich, ich bekomme jetzt ab und zu, Till, kriege ich so Nachrichten, sowieso Premium-Follower, alle miteinander, ne?
Ja.
Also wenn wir Nachrichten bekommen, ich hoffe, es war bei dir damals auch so bei den ganzen Reaktionen.
Total nett,
aber es sind wirklich sehr nette, tolle Leute.
Ja.
Und in letzter Zeit habe ich ein paar Mal Nachrichten bekommen von Leuten, die gerade anfangen, die Folgen alle nochmal zu hören oder von hinten oder von vorne weg irgendwie die ganzen Deutschland 3000 Sachen. Und die sagen mir dann, boah, und man hört voll, dass du einen Sprung gemacht hast. Oder so, ich habe jetzt erst die Folge mit Felix Lobrecht gehört und boah, man hört voll, wie du dich entwickelt hast und so. Aber ich weiß dann immer nicht, was die meinen. Mhm. Manchmal gucke ich so zum Beispiel in alte Fragen, zum Beispiel die Folge mit Felix Lobrecht. Ich habe mich neulich auf irgendwie einen anderen Comedian vorbereitet und dachte, was habe ich Felix damals gefragt? Meine Fragen waren damals viel kürzer und prägnanter. Das finde ich eigentlich besser. Mhm. Jetzt hole ich oft so aus oder ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Also wahrscheinlich denke ich mehr drüber nach, was ich mache. Vor 3 Jahren bin ich da so reingestolpert und habe gedacht, ja gut, eine gute Stunde. So.
Ja klar, los geht's.
Ja.
Also wenn ich dich ab und zu treffe, wir treffen uns ja ab und zu mal, meistens zum Frühstücken. Mhm. Und dann habe ich schon so das Gefühl, dass du, was so dein Leben und deinen Beruf angeht, sehr klar bist. Also wirklich immer so sehr, also immer so erstaunlich klar, wo ich dann immer denke, weiß ich jetzt gar nicht, was ich dann so nächstes Jahr so genau mache oder wo ich mich in 10 Jahren sehe oder so. Und du hast das dann schon immer ziemlich klar für dich.
Findest du? Gerade habe ich es gar nicht klar.
Ja, aber das, also ich glaube, das liegt nicht so an dir. Also,
ja, okay,
also das liegt vielleicht eher so an den äußeren Umständen
Grüße
und dass nicht immer alles funktioniert, was du dir so vorstellst, aber du stellst dir was vor.
Ja.
Und das habe ich das Gefühl, ist so total gewachsen und wahrscheinlich ist auch die Wahrnehmung von dir gewachsen. Also du wirst, glaube ich, auch nochmal anders wahrgenommen. Ja. Also du wirst jetzt so als ernstzunehmende Journalistin wahrgenommen und ich glaube, am Anfang war das so, da ist irgendwie so eine Junge von der ARD.
Ja,
so.
Die macht was im Internet.
Genau.
Ja, aber weißt du, was ich gerade denke? Was natürlich auch cool ist an diesen Interviews ist, dass ich alle 2 Wochen jemanden treffe, der oder die auch irgendwie einen beeindruckenden Weg hinter oder vor sich hat. Und ganz oft sind es eben auch Leute mit sehr klaren Visionen. So gerade war Nina Chuba da, die weiß auch sehr genau, was sie will und wo sie hin will. Ne? Mhm. Und das ist schon, vielleicht ist das färbt dann vielleicht immer so ein bisschen ab.
Die will zum Buffet, wenn ich es richtig verstanden habe. Die will alles vom Buffet.
Ja, genau.
Was sind Fehler, die du am Anfang gemacht hast, die du jetzt nicht mehr machst?
Ich glaube, also es ist auch so voll die Standardantwort, aber ich glaube, ich war am Anfang viel perfektionistischer.
Ja.
Und ich habe bei manchen Sachen mich so ewig dran aufgehängt oder das 5-mal noch überprüft und so, wo ich jetzt denke, nee, das kann auch so schon raus. Mhm. Und der Unterschied fällt niemandem auf oder zum Beispiel, das wird, manchmal überlegen wir, müsste man da noch irgendwie das nochmal vertiefen oder erklären, müsste da noch so eine Kopfstimme hin oder so. Mhm. Und wenn wir das dann einfach nicht mehr schaffen, weil das ist wirklich scheiße aufwendig, die zu produzieren, dann sage ich manchmal zu Belly auch, nee, komm, das lassen wir jetzt, wenn nämlich eine Kopfstimme, die nicht drin ist, vermisst in aller Regel auch niemand. So, das fällt niemandem auf, außer uns, die wir denken, oh Mann, man hätte ja noch, oder man hätte ja noch einen Ausschnitt aus Tills Comedy-Programm da reinbauen können oder aus Emilias Film oder so. Und wir schaffen es einfach nicht. Oder beliebtes Beispiel ist, wir hätten ja auch so gerne Ausschnitte aus der Vanessa Mai-Doku gehabt, von denen wir bis zum Schluss dachten, wir kriegen sie. Kriegt man nicht, tut dann weh, aber dann muss es trotzdem raus irgendwann. So.
Welcher Gast hat dich verändert?
Ich glaube, also jetzt auf eine Weise hat mich Olaf Scholz verändert, weil der Moment, dass eine Person in meinem Alter eine Stunde lang den Bundeskanzler interviewen darf, ist sehr ungewöhnlich. Und deswegen, glaube ich, hat es irgendwas mit meinem Beruf gemacht. So, oder mit mir, ne, mit meinem beruflichen Werdegang, dass Leute jetzt mich anders ernst nehmen oder so in so Entscheiderpositionen. Ich glaube jetzt gar nicht von den Leuten, die uns gerade zuhören, sondern ich habe jetzt diesen Stempel, ja okay, den Kanzler hat sie schon interviewt, dann kann sie bestimmt auch das und das noch.
Ja.
Das ist komisch, ne?
Der war zu dem Zeitpunkt noch nicht Kanzler, oder?
Doch, wir haben ihn ja zweimal gehabt. Ich habe ihn einmal vor der Wahl interviewt und dann nochmal kurz nach Kriegsausbruch im April dieses Jahr.
Ach ja, okay.
Und deswegen, das hat, glaube ich, was ausgemacht, aber das hat weniger mich verändert, sondern glaube ich irgendwie sowas, was jetzt ich an Möglichkeiten habe. Und ich glaube, was mich verändert hat, waren eher so Begegnungen mit den nicht prominenten Menschen, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich war diesen Sommer im Ahrtal und habe zwei Leute interviewt, die beide fast alles verloren haben bei dieser Flut und die sind so alt wie wir. Mhm. Und wenn du dann mit denen durchs Ahrtal stapfst und die dann fragen kannst, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Weil ich denke,
wirklich Gänsehaut, ich kann
auch
das von hier aus
sehen. Knien
übrigens, ja.
Weil ich so denke, boah, also das war so beeindruckend. Und dagegen sitzen wir jetzt hier irgendwie im Warmen bei komischer Granatapfelmate und können unseren Podcast aufnehmen, während die gerade ihre Häuser noch wieder aufbauen, ein Jahr später so. Und dass das geht und dass die so über sich hinauswachsen, das hat mich richtig, glaube ich, verändert, weil ich denke da oft dran. Die haben mir so Geschenke gemacht, die haben mir so ein Dernau sagt Dankeschild, das steht hier im Flur. Und da gucke ich ganz oft hin und denke so, boah ja, man kann so über sich hinauswachsen oder so Kräfte mobilisieren und das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Wie gehst denn du damit um, wenn dich Leute so nicht nur berühren auf eine positive Art, sondern auch auf eine negative Art? Also ich glaube, jeder von uns hat ja so schwache Stellen, sag ich mal, ne? So, die man vielleicht gar nicht weiß, ne? Wo man so arglos fragt und man merkt, oh, da steckt eigentlich was hinter, ne? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht man hat eine Essstörung, also ich sage irgendwas nur random jetzt, nur dass man eine Vorstellung hat, was ich genau meine. Man hat eine Essstörung, dann redet man ganz viel über Essen oder so und man fühlt sich da unwohl bei, zum Beispiel, ja? Und ich glaube, sowas hat jeder und jede von uns. Bei dir wird es bestimmt auch so sein und manche treffen das, ohne dass sie es wissen. Und wie gehst denn dann du damit um? Oder hast du sowas? Also kommt dir sofort sowas in den Kopf, wo du merkst,
bestimmt. Bestimmt. Ja. Und das ist auch gut, dass man, wenn man das selber mal erlebt hat, weil man dann bei Interviewpartnerinnen auch merkt, wie die das manchmal umschiffen. Also du kannst ja dann einfach, man kann schon anders antworten und versuchen, aus diesem Thema wieder rauszukommen.
Ja.
Das und, warte, woran habe ich gerade noch gedacht? Umgekehrt passiert es ja auch, dass ich Leute in so eine unangenehme Situation bringe. Ne? Also es ist ja schon ein paar Mal passiert, dass Leute hier weinen mussten und ich bin nicht beim Boulevard und habe das versucht zu provozieren. Oder dass jemand sich unwohl fühlt mit einer Frage. Also das ist eigentlich, ich fühle mich am unwohlsten immer kurz, wenn ich so eine Grenze überschritten habe und die sagen, nee, darüber möchte ich nicht sprechen.
Ja.
Das kam bisher selten vor, aber das kam schon mal vor und das ist eigentlich ja voll okay. Also es ist ja völlig okay, dass ich dann was gefragt habe und die sagen einfach, nee, darüber möchte ich nicht sprechen. Aber ich habe dann immer kurz so und dann ich so, Eva, nein, es ist okay. Du darfst als Journalistin auch mal Fragen stellen, die jemandem unangenehm sind. Aber das möchte ich mir eigentlich abtrainieren. Das ist mir dann unangenehm. Es ist ja völlig, ne, solange ich dann nicht 15 Mal hinterher bohre, wenn eine Schauspielerin nicht über ihre Kinder sprechen möchte, was völlig legitim ist.
Ja.
Aber dann muss ich schnell dieses Gefühl loswerden von ein bisschen wie Golfer, glaube ich. Wenn ein Golfer ein Loch verkackt, dann muss der am nächsten Loch das vergessen, damit er das nächste wieder gut machen kann.
Mhm.
Und so ist es, glaube ich, bei Interviews mit Fragen.
So, dass man das abhakt und sagt, nächste.
Ja, und bestenfalls dem Gast wieder das Gefühl gibt, okay, du musst dich jetzt auch nicht unwohl fühlen oder bedroht, sondern hier ist das nächste Thema, bei dem du ganz entspannt deine Geschichte erzählen kannst.
Aber würdest du denn sagen wollen, denn denken, mir ist es lieber, also ich versuche gerade eine Entweder-Oder-Frage zu kreieren.
Die musst du nicht durchs Ganze.
Nee, ich weiß, aber das interessiert mich tatsächlich, weil das wirklich ein Grenzfall ist, weil das eine Gretchenfrage ist, glaube ich. Lieber zufriedene ZuhörerInnen oder ein zufriedener Gast?
Lieber zufriedene ZuhörerInnen.
Ja, ne?
Ja.
Das nämlich schon, oder?
Ja, ich finde, ich habe darüber, glaube ich, sogar mit Matze Hielscher in diesem Podcast auch gesprochen. Der war hier auch mal zu Gast, weil der auch ein Interviewer ist.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ob er seinen Gästen gefallen möchte, weil mich das damals sehr beschäftigt hat. Weil eigentlich darf das nicht sein. Ne? Eigentlich
genau, weil das klingt nämlich gerade ein bisschen
Man muss da hingehen und sagen, nee, ich frage alles, was auch kritische Sachen oder auch schwierige Sachen, weil das meine Hörerinnen und Hörer und mich interessiert.
Ja.
Und ich glaube, ich schaffe das meistens, aber natürlich, nee, manchmal bin ich so, wenn man so bei sich selber vorauseilt und denkt, ah, das frage ich mal lieber nicht, das wird vielleicht heikel. Mhm. Manchmal. Und dann ärgere ich mich nachher.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte am Anfang auch immer so Angst vor so, ja, ich sag mal so blöden Fragen. Da habe ich gedacht,
so dumm,
ah, das ist ja
ne?
blöd, das zu
ja.
fragen.
Ja.
Und das sind oft die spannendsten.
Genau. Ja, oft die besten Fragen, stimmt.
Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn Leute dich doof finden oder wenn du Leute doof findest? Weil du wirst ja manchmal im Interview, gibt es manchmal auch so Sachen, die sagen Leute, da weiß man genau, boah, das ist genau, ja. boah, das ist, boah, das mag ich gar nicht. Ich glaube, die Person mag ich gar nicht. Ne? Also es gibt so 3-4 Sätze, ja. finde ich, also da ist dann sehr schwer dann zu sagen, ah nee, kann man ja auch so sehen.
Naja, aber ist ja mein Job, ich bin Journalistin.
Ja, genau.
Also es ist aber, mein Job, ja. dass ich sage, ich muss möglichst viele Perspektiven abbilden oder die irgendwie nachvollziehen ja. können oder nachvollziehbar machen.
Ja.
Im Rahmen des Grundgesetzes. Ne?
Also, ja, ja. Ja, klar.
Und ich hatte jetzt zum Glück noch keine Antisemitin oder so hier sitzen.
Ja.
Aber sonst, eigentlich ehrlich gesagt, ist es doch spannend. Also wenn ich jetzt wirklich mit jemandem nicht einer Meinung bin, dann denke ich wieder, im Englischen sagt man, that's good tape. Also es ist ja gutes Material, was du dir dann vielleicht wieder gerne anhörst.
Ja.
Wenn ich nicht die ganze Zeit einer Meinung mit meinen Gästen bin, sondern es auch mal so ein bisschen Reibung gibt. Zum Beispiel dieses Jahr hatten wir das mit dem dunklen Parabelritter. Das ist ein YouTuber,
ja.
der früher viel über Metal gemacht hat und sich aber politisiert hat und jetzt viel politische Inhalte macht. Und mit dem habe ich mich echt so ein bisschen... ich würde sagen, kultiviert gestritten. Mhm. Und da haben die Leute auch gesagt, haben sie voll gerne mal gehört, wie ich mich da so
und
mit ihm auseinandersetze. Darüber, wie journalistisch er sein muss oder kann oder sollte und dann was Funk auf YouTube macht und so weiter. So. Solche Themen.
Ah, okay.
Ja.
Ja, das ist,
ja, da war er sehr kritisch.
Ja, da sind die sehr kritisch, aber ich glaube, da sind die auch, da sind gerade YouTuber so ein bisschen hinterher natürlich.
Ja, und
also
umgekehrt gucke ich natürlich hin und denke,
so.
Ja, ja. Er hat natürlich auch nicht die öffentlich-rechtlichen Ressourcen, von denen ich eben gesprochen habe. Ne? Und darüber sind wir dann so ein bisschen,
ja.
aneinander geraten.
Wir spielen jetzt ein Spiel. Wir spielen jetzt Quiz- und Schätzfragen zu Deutschland 3000. Ja, damit wir auch ein bisschen abbilden, was alles passiert
ja,
ist. Es ist ja so viel
Folgen.
Passiert. Genau.
Okay,
also,
geil. Davon weiß ich tatsächlich nichts.
Siehst du. Und ich weiß das nämlich auch nicht. Also ich habe jetzt nur die Fragen bekommen und die Lösung ist im Schwarz markiert und die muss ich dann irgendwie versuchen. Das soll euch ja nur am Rand interessieren. Aber ich muss sie dann irgendwie so weiß machen, dass ich sie sehen kann. Also, erste Frage. In welcher Stadt wird laut Apple Podcast am meisten Deutschland 3000 gehört?
Also ich finde das ja, also das sehe ich sehr kritisch, Till, weil diese...
Weil es auch andere Podcasts gibt, zum Beispiel Spotify oder...
Ach so, nein, weil diese Plattformen allesamt, also die haben ja Statistiken, damit arbeiten wir auch, ne, um zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht, Aber diese Städte sehe ich deshalb kritisch, weil ich, wir wollen ja gerade auch Leute irgendwie im nicht-urbanen Raum abholen.
Ja.
Und Leute, die auf dem Land wohnen oder in so mittelgroßen Städten und so. Und natürlich werden die in diesen Statistiken nicht abgebildet. Weil
Eva,
natürlich
das ist
immer
jetzt aber auch nur ein Fakt, den wir abfragen.
Ach, okay.
Das ist jetzt
also
kein großes Politikum.
Deswegen würde ich jetzt sagen, rein statistisch müsste es Berlin sein, weil das ja auch die größte Stadt ist.
Ja, und überraschenderweise, es ist München.
Was?
Ja, hättest du nicht gedacht.
Hätte
ne?
ich nicht gedacht.
Ja, in München hören die Leute Deutschland 3000 am meisten. Ist doch interessant.
Stark. Ja, Grüße nach Bayern. Mhm. Servus.
Wie viele der Deutschland 3000 HörerInnen...
Ich möchte kurz abbiegen.
Ja.
München ist eine richtige Problemstadt aus Deutschland 3000 Sicht.
Warum?
Ich war mal irgendwann in München, beruflich, wusste ich schon Wochen im Vorfeld, oh, da ist eigentlich Podcast-Aufzeichnung, aber ich muss am Tag danach in München sein. Und dann habe ich zu Belli gesagt, wir finden doch bestimmt einen Gast in München.
Ja. Benni ist dein Redakteur,
Belli ist meine Redakteurin.
Ja. Benni.
Belli,
ach so, ja. Gut.
Und dann hat sie gesagt, ja klar, kein Problem. Aber es gibt keine Menschen in München. Also es gibt wenige, pass auf, folgende Menschen wohnen in München. Elias Mbarek, Joko Winterscheid und der erste FC Bayern.
Mhm.
Und sie alle wollten nicht mit mir sprechen.
Okay.
Und deswegen
was denn mit
seitdem,
Samira? Samira El-Wazil?
Wurde die da?
Ja.
Ja, das ist gut zu wissen.
Ja, Tipp.
Ich hatte,
also das,
ja,
das hätte er...
Okay, gut. Das ist wirklich sehr gut. Vielen Dank, Till. Ich komme hier richtig nach vorne. Danke.
Ja, okay. Ja, so, wie viele der Deutschland 3000 HörerInnen bei Spotify sind weiblich?
Muss ich jetzt einen Anteil oder eine Zahl sagen?
Ja, ungefähr.
Ich
hoffe, einen Anteil. Mal schätzen.
Na, 50-50 würde ich sagen.
Ich würde sagen mehr. Also ich würde sagen 60%. Es ist leider immer noch so, dass viele bei einem weiblichen Host, dass es eher Frauen anzieht und bei einem Mann ist es egal.
Ja,
aber so,
ja, du hast
deswegen
recht.
Würde ich 60%
stimmt,
sagen.
Stimmt.
Ich weiß die Antwort weiß ich auch nicht.
Nee, das ist wirklich eine sehr gute Argumentation. Pass auf, dann gehe ich auf 59 und wenn ich Glück habe und wir eher 50-50 sind, habe ich gewonnen.
Es sind 58.
Oh! Aber guck mal, du hast mich, also es ist, am Ende hast du mitgewonnen, weil deine Argumentation stimmt. Aber schön, das ist schön.
Thema Musikgeschmack. Bei Spotify, welche sind die meistgehörten musikalischen Artists unter Deutschland 3000 HörerInnen in den letzten 4 Wochen? Wow. Das ist aber...
Also das heißt...
Also was haben wir denn hier für absurde Statistiken?
Du, aber ich weiß genau, wer die rausgesucht hat, weil wir haben nämlich bei Funk unser, das heißt Partnermanager, also der Mensch, der uns bei Funk betreut, heißt David. Und David ist so ein Nerd für so Statistiken und Analytics und bestimmt hat der diese Quizfragen gemacht.
Ja, okay.
Und das heißt, wir suchen jetzt... Welche Musik hören Leute, die auf Spotify auch Deutschland 3000 hören?
Wer Deutschland 3000 hörte, hörte auch quasi. Hm? Genau.
Oh,
in den letzten
Gott.
4 Wochen. Da gibt es 5 verschiedene...
Okay.
Ja, gut.
Das heißt, ich muss jetzt 5 schaffen.
Ja, also das ist natürlich hier wirklich... also das kann ich gar nicht einschätzen.
Ich auch nicht.
Ich glaube, so deutscher Pop ist dabei.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also weil der Podcast ja auch irgendwie was mit Worten zu tun hat. Nein, also das kann ich mir wirklich, ja, das ist so doof, das klingt jetzt, aber ich glaube wirklich, dass man dann so auch so Deutschpop oder so.
Ja.
Also das auf jeden Fall, da wird was Deutsches dabei sein.
Ja,
zumindest
okay.
Das würde ich sagen.
Oh, boah, was gibt's denn gerade? Also ich denke, ich würde jetzt sagen, vielleicht ist Nina Chuba dabei wegen unserer letzten Folge, dass es da irgendwie sich gut statistisch geballt hat. Dann nehme ich ja unter meiner Instagram-Followerschaft eine relativ große Überschneidung im Harry Styles-Fantum war. Mhm.
Also ich kann jetzt schon sagen, Nina Chuba ist dabei auf Platz 5.
Wirklich?
Fünf. Ja, wirklich.
Ach, okay, aber Harry Styles nicht.
Nee, Harry Styles nicht, aber ich kläre es auf, oder? Oder willst du noch mal so zwei, drei Bands oder Interpreten sagen?
Ja, also es geht auch wirklich nur um musikalische Acts, weil ich glaube, die drei
nur
Fragezeichen
Musik.
Haben auch eine hohe Überschneidung.
Nur Musik.
Okay. Boah, ich bin jetzt völlig... Nee, klär's auf.
Ja, auf Platz 4 ist Michael Bublé.
Wow.
Also vielleicht wegen Weihnachtsverzerrung.
Ja, hätte ich jetzt aber auch gehofft, ja.
Auf Platz 3 ist Kraftklub.
Oh,
Platz 2 Taylor Swift.
Kummer war schon hier.
Und auf Platz 1 Anne-Mai Kantereit.
Wow.
Ja.
Okay, und das, obwohl Henning Mai noch nie hier im Podcast war.
So,
das ist tatsächlich einer unserer Grave-Gäste. Henning,
bitte melde dich.
Falls du das hier hörst, genau, bitte melde dich. Es wäre schön.
Jetzt kommen wir zum Zitate-Raten. Es gibt noch
was?
Mehr.
Junge?
Ja, nun,
okay, das ist ja eine Game-Show.
Wir haben hier einiges vorbereitet,
okay.
Eva. Und das möchte ich hier, hier bleibt
es jetzt gnadenlos ab.
Hier bleibt kein Böller ungezündet. Zitate-Raten, wer hat es gesagt? Zitat 1. So, das ist alles aus dem Podcast, ne? Also alles aus den vergangenen, nicht gucken,
ja, nein,
Eva,
nicht
googeln oder so. Alles aus den vergangenen Folgen, 99 Folgen, Deutschland 3000.
Okay, aber
also,
spielst du es jetzt ein? Nee, weil dann erkenne ich ja die Stimme. Du liest mir jetzt ein Zitat
vor. Es könnte sein,
vor.
Dass wir das noch vorliegen haben als Audio, ansonsten lese ich es vor.
Okay.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das dann nachher klingt.
Ja, aber es wäre ja blöd, weil ich würde die Stimme erkennen.
Richtig.
Lies es mal vor.
Sehr gut.
Also du liest es vor.
Guter Hinweis, Eva. Ich lese das jetzt also vor, wir hören die Stimme nicht. So, ich kam aus einer schwierigen Jugend, war nicht so der Babe-Checker oder irgendwie sonst was, sondern ich war okay, aber es war keine einfache Jugend. Bin von der Schule geflogen und so und auf einmal bist du in der Gewinnergruppe. Ja, du bist bei den Checkern. Wer hat das gesagt? A, Igor Levit, B, Frank Thelen, C, Felix Lobrecht.
Also wir haben tatsächlich... ziemlich viele Schul- und Studienabbrecher.
Ja.
Und wenn jetzt das Wort Babe-Checker nicht drin wäre, dann hätte ich überlegen müssen. Aber das war Frank Thelen.
Genau, das würde, da würde ich zu 100% würde ich meine Hand dafür entfeuern, dass Felix Lobrecht sowas nie sagen würde.
Ich kam aus einer schwierigen Jugend, war nicht der Babe-Checker oder sonst irgendwas, sondern ich war okay, aber es war keine einfache Jugend und dann von der Schule geflogen und so. Und dann auf einmal... bist du in der Gewinnergruppe, ja? Du bist bei den Checkern.
Babe-Checker. Das ist wirklich...
Nee, würde er nicht.
Also,
er würde vieles sagen, aber das nicht. Aber da bin ich
also
mir richtig sicher.
Sorry an Frank Thelen, aber das ist so dermaßen... Also ja, das ist wirklich eines der uncoolsten Wörter, was ich hier gehört habe. Ja, okay. So, Zitat Nummer 2. Ich kann einfach nicht smooth reagieren.
Ich bin echt wie so eine Grille oder so. Mein Romantik-Level ist wie so eine Gottesanbeterin, die versucht zu tanzen oder so. Hat das Laura Larsson gesagt oder Nora Tschirner oder Hazel Brugger?
Das hat definitiv nicht Nora Tschirner gesagt. Ja. Und es sind aber so Comedian-Frauen, denen auch immer direkt solche Vergleiche einfallen. Ich tippe auf Laura Larsson.
Ich würde auch Laura Larsson.
Ich glaube nicht, dass ich mich mit Hazel über Romantik unterhalten habe.
Das ist Hazel Brugger. Tatsächlich.
Wirklich?
Ja, interessant. Hätte ich auch nicht gedacht.
Ich kann irgendwie einfach nicht smooth reagieren. Ich weiß auch nicht. Ich bin echt wie so eine Grille oder so. So mein Romantik-Level ist wie so eine Gottesanbeterin, die versucht zu tanzen oder so. Sieht da einfach irgendwie nicht so aus.
Okay, ja, krass. Ja. Okay.
Wenn man das einmal...
Aber kann ich auch noch kurz was über Hazel sagen?
Ja,
es kommt
gerne.
Mir gerade wieder hoch,
ja,
falls
sie
das hier hört. Hazel Brugger,
ja.
Also es war auch eine richtig schöne Begegnung.
Ja, das glaube ich.
Und du kennst die ja auch, ne?
Ja.
Und vielleicht, also ich bin ihr da auch zum ersten Mal begegnet und darauf habe ich mich sehr gefreut. Und dann hat sie mich bei sich im Studio in Köln willkommen geheißen.
Mhm.
Und dann ist es ja so, also ich glaube, das ist vielleicht mein Fehler gewesen. Bei manchen Comedians denkt man, die sind immer so ironisch.
Ah, ja.
Und dann war sie halt so nett und...
Nee, sie ist gar nicht ironisch.
Genau, sie ist
so.
Dann gar nicht ironisch.
Ja.
Also sie hat ja diese, ne, wenn sie im On ist oder jemandem das Mikro hinhält, dann hat sie diese herrlich trockene Ironie. Und dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch.
Mhm.
Und dann hat sie mich noch raus begleitet. Also sie hat dann auch ihren Rucksack so gepackt und wir sind zusammen wieder raus aus dem Studio. Und sie meinte
ja.
So... Ja, Eva, wollen wir jetzt noch einen Frozen Joghurt zusammen essen? Und ich dachte, das meint sie witzig. Und dann gesagt, nein, ich muss jetzt auch gleich zum Zug. Und dann habe ich mich so verabschiedet, weil ich da, und dann ist sie noch Frozen Joghurt essen gegangen.
Ja, klar.
Und ich dachte, Mist, ich habe jetzt wirklich einen Frozen Joghurt mit Hazel Brugger verpasst. Ich bereue das bis heute, weil ich glaube, sie denkt jetzt, ja, die Schulz, die wollte nur schnell so eine Stunde Interview und dann ist sie einfach abgehauen. Ich hätte liebend gerne noch einen Frozen Joghurt mit Hazel Brugger gegessen. Und ich habe das Gefühl, also wirklich, es ist einer meiner Reuerpunkte. Es nagt wirklich an mir.
Ja, wenn du sie das nächste Mal triffst, solltest du das dringend sagen.
Ich habe das Gefühl, sie will mich nicht mehr treffen, aber ja gut, vielleicht.
Doch, das wird ihr ja bestimmt zugetragen.
Schön wär's.
Nächstes Zitat. Das ist Zitat Nummer 3, dann hören wir auch auf mit den Zitaten. Wenn man das einmal gemacht hat, so ein Backstage gesäubert, dann denkt man nächstes Mal dreimal nach, bevor man irgendwie bei einem anderen Festival einfach so sagt, ach naja, keine Ahnung, mir doch egal, wie er morgens rein muss. Hat es T.S. Ullmann gesagt, Felix Kummer oder Olli Schulz?
Geil, ich habe gerade gedacht, wenn du mich jetzt, die drei Optionen müssen sein, Olli Schulz, Kraftklub und die Twins, aber ich glaube, es war tatsächlich T.S. Ullmann.
Das glaube ich auch, das klingt nach T.S. Ullmann, ja.
Nee. Und?
Ist Felix Kummer.
Wenn man das einmal gemacht hat, so ein Backstage gesäubert, dann denkt man nächstes Mal dreimal nach, bevor man irgendwie auf einem anderen Festival ist, also einfach sagt so, ach naja, keine Ahnung, ist mir doch egal, wer hier morgen rein muss.
Oh. Kraftklub hatten ihr eigenes Festival, nämlich das Kosmonaut-Festival.
Stimmt, in dem Kontext.
Und dann bekamen sie dadurch einen anderen Blick.
Boah,
auf die
Felix
ganze
Kummer
Nummer.
Auch ein richtig guter. Das war auch so jemand, wo das im Gespräch so ein bisschen geklickt hat und ich gemerkt habe, cool, der ist so eine gute Stunde, der ist einfach unheimlich freundlich und offen und nimmt dieses Gespräch ernst. Und er ist seitdem noch ein, zwei Mal auf Veranstaltungen an mir vorbeigelaufen und dann war es immer sehr nett und mit, ach ja, und ja, das war schön.
So, Eva, und jetzt
ich habe richtig abgelost in dem Spiel jetzt. Zweimal falsch. Egal.
Ja, du hast es aber immer ganz gut erklären können. Du warst, also Eva, das war auch schwer.
Okay.
Das war ja auch schwer. Gibt es denn Gäste, die dir noch jetzt besonders nachhängen? Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, auf so was war alles los? Gibt es da Gespräche, an die du dich besonders erinnerst und die du vielleicht noch so mit dir rumgetragen hast? Hat man ja manchmal, wenn so ein Echo nochmal. Also da hat es ja jetzt schon viele angesprochen. Ich weiß zum Beispiel, also ich kann mal eins sagen, was ich noch hatte. Also ich habe das gesehen bzw. gehört mit Nathalie Amiri.
Ja, jetzt neulich über den Iran. Ne?
Jetzt neulich über den Iran und das fand ich wirklich super. Das hat mir also es klingt furchtbar, also eigentlich, aber ich hätte jetzt fast gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Das klingt ein bisschen komisch, aber das war trotzdem irgendwie leicht und trotzdem in der ernsten Lage angemessen und ich hatte danach wirklich das Gefühl, ich weiß mehr über den Iran jetzt und war mir gar nicht so klar, dass ich, also so komisch es klingt, aber mir war es gar nicht klar, wie wenig ich darüber weiß.
Ja.
Also gar nicht. Ich hatte, weil alles, was man nicht weiß, deckt man ja so zu mit Halbwissen oder Vorstellungen, die man sich so...
Ja, man füllt es so mit so Autofüllkorrektur auf,
genau,
ne?
Ja. Genau, mit so Klischee, bla.
Ja.
Und dann merkt man auf einmal, nee, du weißt ja gar nichts einfach über dieses Land.
Ah, das freut mich, dass du das gehört hast, weil das war,
super.
Das habe ich auch neulich schon gesagt bei einer anderen Podcast-Folge, aber die Das war für mich total gut, weil da haben wir auch so viel Feedback bekommen, so in der Art, wie du das gerade sagst. Und so viele Leute haben das gehört. Und da habe ich beschlossen, das möchte ich bei Deutschland 3000 öfter machen, so komplexe politische oder nachrichtliche Situationen mit Expertinnen auseinanderdröseln.
Ja.
Weil ich glaube, ich kann gut so fragen, dass man das versteht und dass man es so gut ordnet. Und wenn du dann jemanden hast, der dieses ganze Wissen hat, dann ist das einfach sehr befriedigend. Ich glaube, sowohl als die das Interview führt, als auch als Hörer oder Hörerin, die sagt, boah, endlich habe ich es mal verstanden und fühle mich nicht blöd oder als hätte ich nicht genug Vorwissen und so. Also ich glaube, das werden wir künftig öfter machen. Aber was mir nachhängt, sind schon mehr so emotionale Sachen. Mhm. Ne? Also wir haben ja zwei Zeitzeuginnen-Folgen gemacht. Einmal mit Edda Schönherz, die als junge Frau in unserem Alter im DDR-Stasi-Gefängnis war. Und dann mit Justin Sonder, der als Teenager den Holocaust überlebt hat und in Auschwitz war. Das sind Sachen, die vergisst du nicht. Und das zum Beispiel dieses Gespräch mit Justin Sonder. Es gab vorher meines Wissens keinen deutschen Podcast, der mal das Wissen von einem Holocaust-Überlebenden so oder diese Geschichte so konserviert hatte, wie wir das jetzt gemacht haben. Und Justin ist inzwischen gestorben. Und dass man jetzt trotzdem noch diesen Podcast hören kann, das finde ich so, da bin ich fast stolz drauf, dass wir das gemacht haben.
Ja, voll.
So.
Klar.
Und sonst jemand, der mir jetzt gerade neulich nochmal in den Sinn gekommen ist, weil er ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat, ist Dominik Bloh. Dominik, den habe ich Anfang dieses Jahres getroffen. Der hat als junger Mann 10 Jahre auf der Straße gewohnt, also war obdachlos und hat einfach sehr eindrucksvoll davon erzählt. Und dann auch, ist auch einfach sehr beeindruckend, wie er es dann wieder geschafft hat, davon loszukommen und jetzt wieder ein Leben zu führen, in dem er sich für Leute engagiert, denen es heute so geht wie ihm damals. Und dafür hat er jetzt das Verdienstkreuz bekommen. Und das sind so Folgen, wo ich immer denke, also die hebe ich auch deshalb hervor, weil die natürlich, wenn der Name nicht so bekannt ist, dann klicken die nicht so gut wie jetzt so ein Teddy oder Felix oder Hazel oder Olaf. Und deswegen sage ich das immer so, da ist es besonders viel wert, wenn die geteilt werden oder wenn Leute davon weitererzählen oder wenn sie einfach uns vertrauen, dass es trotzdem ein spannender Gast ist und die dann trotzdem anklicken.
Ja, Eva, du hast jetzt von so bewegenden und vor allem emotionalen Momenten gesprochen. Ich glaube, das war auch so bei Nils von Blank. Weißt du, kennst du die Folge noch?
Ja, ich glaube, das ist dieser Sanitäter, oder?
Mhm,
der,
genau.
Witzig. Ja, der hat mir vor ein paar Wochen geschrieben, oder ich glaube, er hatte uns auch schon vor Monaten mal, vor Jahren geschrieben. Und zwar ist es ein Hamburger, der eigentlich nicht Sanitäter war. Der war irgendwas ganz anderes.
Genau.
Und hat dann unsere Folge mit Tobi Schlegel gehört.
Ja.
Tobi Schlegel war ja auch mal was ganz anderes. Der war ja quasi mal ein Kollege von uns.
Genau.
Ne? Der hat irgendwie früher bei Viva moderiert und dann später bei...
Der hatte
bei
eine eigene Talkshow,
Extra,
das weiß ich
genau,
noch.
Er hatte eine Talkshow. Also er war Moderator, eine Medienpersönlichkeit. Und dann hat er gemerkt, nee, das erfüllt ihn nicht. Und dann ist er Rettungssanitäter geworden. Also hat wirklich in der, ich würde behaupten, Mitte seines Lebens einmal alles hingeworfen und neu angefangen. Und ich glaube, dieser Hörer, den du gerade erwähnst, der... hat dann diese Folge gehört und das Gleiche gemacht.
Und das hören wir jetzt mal.
Mein Leben habt ihr vor circa 2 Jahren um 180 Grad gedreht. Damals war ich 48, selbstständiger Grafiker und arbeitete noch hinter dem einen oder anderen Tresen in Hamburg. Und so mittelmäßig glücklich. Mir fehlte die Nachhaltigkeit, die Menschlichkeit und der Sinn. Doch dann kam der Podcast mit Tobi Schlegel und seinem wirklich sehr beeindruckenden Weg zum Notfallsanitäter. Und mir war sofort klar, in die Richtung willst du auch noch gehen. Abends erklärte ich das meiner Frau Johanna und die war auch sofort Feuer und Flamme und meinte, das bist du, dabei unterstütze ich dich. Ja, und so bin ich nun in meiner Weiterbildung zum Rettungssanitäter. Und wenn diese Podcast-Folge läuft, bin ich gerade in meiner Abschlusswoche in der Schule, um dann hoffentlich Ende der Woche meine Abschlussprüfung als Rettungssanitäter zu bestehen. Also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für all eure Arbeit. Ich werde euch weiter folgen und sage tatütata.
Tatütata.
Oh, wie schön.
Ja.
Das ist jetzt wieder so ein Gänsehautmoment, oder? Also ich meine, Nils, vielen Dank für die schöne Nachricht und viele Grüße. Es ist doch irre. Also wenn ich mir vorstelle, ne, dass der hat das vielleicht irgendwie im Radio gehört oder wann auch, bei welcher Gelegenheit auch immer. Und so, also Till, wie hörst du einen Podcast? Man denkt ja nicht, oh ja, ich höre jetzt diese Podcast-Folge und danach ändere ich mein Leben. Und dass das Leuten dann trotzdem passiert mit was... was wir produzieren, ist halt irre.
Also ja, voll, ist doch super, wenn man da so einen Einfluss hat.
Ja.
Ist doch sehr schön. Und so ging es auch der nächsten Gästin, Caro Klose. Kannst du dich noch an die erinnern?
Ja, Caro Klose, auch einer von diesen Gästen, wo wahrscheinlich die meisten Leuten der Name nicht sagt. Und der war ich mal begegnet und war von ihrer Geschichte sehr beeindruckt. Weil Caro hat so eine richtige Bilderbuchkarriere gemacht. Also so Top-Abschlüsse, war dann in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Irgendwie hat bei der UN gearbeitet, bei den UN gearbeitet, war in vielen Krisen- und Kriegsgebieten und wollte die Welt besser machen für Leute, denen es richtig, richtig schlecht geht.
Ja.
Und hat das, glaube ich, auch in Teilen geschafft, aber ist auch selber dadurch so belastet gewesen, dass sie ein posttraumatisches Belastungssyndrom entwickelt hat, also einfach krank daran wurde und auch in ihrem System verzweifelt ist, weil dieses System, ihr Arbeitgeber, ihr nicht geholfen hat. Und dann hat die auch ihr Leben geändert. Also ein bisschen so wie Nils, alles hingeworfen. Und ich fand das damals krass, dass eine Organisation wie die Vereinten Nationen ihren Mitarbeitenden nicht helfen. Ne? Also, dass sie sagte, ich hatte keine Therapie, da gab es keine Möglichkeiten, niemand war für uns da. Darauf wollte ich aufmerksam machen. Und dann fand ich aber auch einfach diese ganz Geschichte von ihr persönlich beeindruckend, dass sie sagt, ja, und jetzt bin ich in Niedersachsen auf dem Plattenland und baue ein, ich glaube, inklusives Dorf auf, Hitzacker, wo ich sie dann auch besucht habe. Und dann hat sie quasi nach, ich rette im ganz Großen die Welt, mache ich jetzt im ganz Kleinen auch die Welt ein Stückchen besser. Und das war sehr, sehr beeindruckend.
Genau, und bei der hat sich durch den Podcast auch was getan, hat sie erzählt, was Grundlegendes im Leben verändert. Und da haben wir uns gedacht, die rufen wir an. Ich habe jetzt von deiner Redaktion also einen Zoom-Link bekommen, die hält sich bereit. Ja. Und wir sprechen jetzt beide mit ihr.
Wie schön, okay.
Hallo? Hallo, hallo?
Na?
Schön, dich zu sehen.
Nach Küche aus.
Ja, genau. Wir sitzen in meiner Küche.
Ja, wir sitzen bei Eva in der Küche. Ja, und ich habe jetzt schon so ein bisschen geteased, beziehungsweise Eva hat nochmal rekapituliert, wie das so war mit dir in der Folge. Was ist danach Bewegendes passiert für dich? Ich leite jetzt mal so komisch über. Du weißt, glaube ich, worum es geht. Feuerfrei.
Ja, wollt ihr erst das Private oder erst das Berufliche?
Ja, erst das Berufliche ganz kurz und dann das Private, weil ich weiß, das Private ist das Highlight, für mich zumindest.
Genau, ja für mich auch.
Okay.
Also beruflich, ist auch nicht wirklich beruflich, ich habe mir ein Kindheitstraum erfüllt, habe mir ein Pferd gekauft. Also das nächste Mal, wenn Eva zu Besuch kommt, dann können wir Pferde besuchen gehen. Und habe dann auch mich für die Kommunalwahl aufstellen lassen, 2021. Und wurde auch in zwei Gremien gewählt und bin mit Mitte 30 jüngstes Stadtratmitglied geworden. Was, glaube ich, so cool. Zeigt, wie die deutsche Kommunalpolitik aussieht. Also es sind in erster Linie ältere, weiße Rentner, Männer. Und bin da auch so dabei, dass zu organisieren, dass wir uns untereinander als Frauen, wenn wir schon so in Minderheit sind, weniger als ein Drittel, dass wir uns untereinander überparteilich mehr vernetzen und Themen auf die Agenda bringen, die halt auch irgendwie, ja, die Rentnergeneration und vielleicht auch Männer nicht so auf dem Schirm haben, wie mangelnde Kita-Plätze oder allein Kinderbetreuung. Wenn du als Ratsmitglied Kinder hast, kriegst du 8 Euro pro Stunde für Babysitting-Geld. Und noch nicht mal angepasst an den Mindestlohn. Weil einfach ist es keine böse Absicht, aber es ist einfach, die Leute, die in diesen Gremien sitzen, haben das nicht auf dem Schirm. Ja. Und ich glaube, da müssen wir einfach ganz viel machen. Und,
also du kannst es nicht lassen mit dem Weltverbessern.
Genau. Aber jetzt, statt irgendwie Friedensabkommen, geht es um Radwege und Fahrradstraßen.
Jetzt aber bitte das Private.
Ich merke schon, ich kann dich in ein paar Jahren schon wieder einladen, ne, bei dem, was sich bei dir alles tut.
Ja, und jetzt das Private. Also mit Eva hatte ich ja, auch über unser Wohnprojekt hier erzählt und hat einen Aufruf gestartet, dass Freiwillige sich gerne bei uns melden können. Und das hat genau ein Freiwilliger getan und der hatte es aber in sich. Und er war 2 Wochen hier, um freiwillig mitzuarbeiten, ist großer Deutschland 3000-Fan, hat irgendwie alle Episoden gehört und kam dann hier als Freiwilliger. Und nach 2 Wochen ging er wieder als mein Freund. Und
wow.
Das ist so cool.
Oder? Wie gut ist das, ey?
Ja, und vor allem, Till hat eben erzählt, er hat, als er zu Gast war, so richtig viele Reaktionen bekommen. Aber Till, meines Wissens hast du nicht
die Frau deines Lebens darunter nee, gehabt.
Nicht über den Podcast.
Deswegen,
nee.
Es ist nicht wichtig, wie viele Reaktionen kommen, sondern wenn eine kommt, die so ein Treffer ist, dann ist es ja wirklich sehr besonders. Alter Schwede.
Ja, mega geil.
Ja, und jetzt sind wir zum 1. November in eine gemeinsame Wohnung hier im Wohnprojekt gezogen.
Wie toll. Und boah, da stand ich noch auf der Baustelle bei dieser Wohnung, in der ihr jetzt wahrscheinlich wohnt.
Genau. Und beruflich ist er unter der Woche halt woanders, aber am Wochenende sind wir hier immer im Wohnprojekt zusammen. Und das hätte ich natürlich nie gedacht. Also ich wurde seitdem schon auf Instagram oder einmal wurde ich an der Fähre von einer Fahrradtouristin angesprochen. Sie hat sich dann auch unser Wohnprojekt angeguckt und an der Fähre hat sie mich wohl entweder Gesicht oder Stimme erkannt und meinte, waren Sie nicht die und die? Manchmal darüber werde ich noch angesprochen oder wurde auch als Rednerin eingeladen über so diesen Leistungsdruck und was passiert, wenn man plötzlich nicht mehr so leistet, wenn man vorher immer in solchen Umfeldern war. Da wurde ich schon eingeladen, weil es mir einfach nochmal, hat mir auch gezeigt, bei wie vielen Menschen das irgendwie was auslöst oder sie beschäftigt. Ja, aber ich glaube, so dieses persönliche Glück, das war das, was ich am wenigsten von dieser Sendung erwartet hätte. Erst recht, wenn du dein Herz ausschüttest und dich so verletzbar und wirklich von so deinen tiefsten, dunkelsten Seiten zeigst, hätte ich ja nie gedacht, dass mich dann irgendjemand gut findet. Und das war ein sehr entspanntes Kennenlernen, weil ich halt dachte, naja, der kennt eh schon das Schlimmste über mich. Also wenn er trotzdem noch mit mir zusammenkommen möchte, ist das
so eine schöne Botschaft auch. Ja. Das finde ich jetzt sehr
voll gut,
schön.
Ne?
Wenn man aufmacht, dann haben wir am Ende alle was davon.
Wer hätte das gedacht, Eva, dass es hier dein Podcast quasi eigentlich eine Kuppelshow ist?
Ja, das denke ich gerade auch schon. Vielleicht müssen wir mal so einen Ableger starten, Caro. Irgendwie Kuppeln 3000 oder so. Herzblatt 3000.
Oh, ich glaube, du hättest da auch ein bisschen Bock drauf.
Ja,
oder?
Absolut. Absolut. So eine Flirtshow.
Ich bin dabei. Aber man muss wirklich real sein. Man muss über seine tiefsten Momente des Lebens erzählen und nicht irgendwie verdecken und so tun, als sei alles toll und super, sondern wirklich sich als Mensch mit all seinen Schwächen und Tiefen zeigen. Und dann klappt diese Kuppelshow bestimmt.
Oh, ey, das nehme ich ab jetzt auch ins Briefing für all unsere kommenden Gäste.
Die Singles
genau.
sind.
Genau.
Wenn sie sich komplett, wenn sie real sind und sich hier öffnen, dann können sie das große Glück finden.
Dann
bei kriegt
ihr die Liebe
3000.
Eures Lebens.
Genau.
Ja. Aber nur dann.
Ja.
Caro, ganz lieben Dank.
Mach's gut. Tschüss.
Danke, ciao.
Wie cool.
Ja.
Ach, toll. Wie schön, dass wir sie jetzt angerufen haben.
Ja, Eva, also man kann es schon sagen, also du hast schon. Also ganz konkret offenbar was bewegt.
Ja, aber also, dass es auf diese Weise passieren würde, hätte ich jetzt auch nie gedacht. Das ist ja richtig schön.
Finde ich ziemlich
wirklich,
gut.
Ja.
Finde ich super.
I'm here for it. Ich nehme auch noch weitere Couples. Also vielleicht verkuppel ich als nächstes Henning May oder Armin Laschet oder so. Mal gucken.
Ja, okay, alles klar.
Nicht Eva, miteinander.
Ich möchte zu einem unangenehmen Teil kommen, aber ich möchte da meiner journalistischen Sorgfaltspflicht, obwohl ich die gar nicht habe eigentlich, trotzdem nachkommen.
Aber in der Rolle hast du sie
in
natürlich.
In der Rolle habe ich sie natürlich. Ich bin jetzt Eva. Möchte ich auch sagen, ihr seid ja ausgezeichnet worden, ne? Ihr habt ja Preise gewonnen. Und zum Beispiel hier, Medienpreis Luft- und Raumfahrt.
Das war neulich, ja.
So, Kurt-Magnus-Preis, Podcast-Preis als beste Interviewerin, zweiter Platz, Medium-Magazin-Preis.
Ja,
alles
Journalisten
gewonnen.
Des Jahres, ja.
Ist ja unangenehm, ne?
Also ich will... Hast du dir das jetzt bewusst nochmal so aufgeschrieben?
Nee, also deine Redaktion hat mir tatsächlich reingeschrieben, das ist wahrscheinlich Eva wahrscheinlich unangenehm.
Ja.
Ja.
Also ist natürlich ist es mir nicht unangenehm, ausgezeichnet zu werden. Ich finde es ja schön, ne, wenn die Arbeit, die dieses Team macht, so Anerkennung findet, aber ich muss damit jetzt nicht so hausieren gehen.
Ja, ist doch in Ordnung. Aber trotzdem gut. Und was hast du denn jetzt, weil du hast ja schon da relativ viel gewonnen jetzt und auch viel Lob bekommen und hier Leute zusammengeführt offenbar. hast du dir was vorgenommen so für die nächsten 100 Folgen? Sagt man noch immer.
Ja.
Die nächsten 100 Lebensjahre.
Ach, Till. Also ja, es gibt noch so ein paar Grabegäste, wo ich denke, boah, die möchte ich doch gerne nochmal bei Deutschland 3000 begrüßen. Und manchmal frage ich mich aber auch, das würde mich auch sehr interessieren von unseren Hörerinnen und Hörern, die ja bestimmt auch noch andere Interview-Podcasts hören. Und es gibt ja, also die Zahl der Gäste ist ja nicht unendlich.
Ja.
Und was ist eigentlich, wenn jetzt in nochmal 100 Folgen
es nicht mehr so viele Gäste gibt, die hierfür in Frage kommen. Was soll ich eigentlich dann machen? Fange ich dann an, Leute nochmal einzuladen oder ändere ich den Podcast irgendwie so, dass er irgendwie eine andere Mission hat und ich mit anderen Leuten andere Gespräche führe? Oder was passiert dann eigentlich? Das manchmal in dunklen Stunden holt mich diese Frage ein. Und dann denke ich wieder, naja, wir haben schon noch eine sehr lange Liste von Leuten, die noch nicht hier waren. Aber man soll ja immer zwei Schritte vorausdenken. Und ja, das beschäftigt mich. Aber ansonsten hoffe ich, dass es noch ein paar gute... Ich freue mich vor allem immer, wenn die Gäste gute Orte vorschlagen. Ja. Also, dass ich noch ein paar coole Reisen machen darf und mit denen lustige Sachen erleben.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir wieder mehr live machen können jetzt nach 2 Jahren. Wir haben ja bald, vielleicht kann ich das auch noch mal kurz unterbringen.
Klar, Eva.
Am 13. Januar sind wir in Mannheim beim SWR Podcast Festival. Da gibt es nach über 2 Jahren endlich wieder eine Podcast-Live-Aufzeichnung. Oder fast 2 Jahren. Und davon hätte ich gerne noch mehr. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht. Und ich finde es schön, wenn man diese Community, die wir ja haben, wie man hört, jetzt flirten die schon mit meinen Gästen, wenn man die auch mal spürt und sieht und nicht immer nur, in Anführungsstrichen, so für sie raussendet, sondern die auch treffen kann.
Was findest du geil an Live-Publikum?
Also ich finde toll, dann die Leute zu treffen, die uns hören und mal so die Gesichter dazu zu haben und so diese Stimmung. Und es macht auch was anderes mit den Gästen. Also ich glaube, dass ein Teddy oder ein Clouseau oder eine Ali Neumann sich auch anders verhalten haben, weil da so ein wohlwollendes Publikum war. Und dann haben die sich auch geöffnet, obwohl da mehr als eine Person war, die ihnen zugehört haben in dem Moment.
Ah, meinst du, die öffnen sich mehr, die Leute?
Manchmal
bei live?
Ja. Mhm. Ja, ich glaube schon. Also es ist ein bisschen, frage ich mich jedes Mal, jetzt eben auch bei der Live-Aufzeichnung, die wir gerade organisieren, da frage ich mich, diesen Gast, will ich den jetzt eigentlich mehr im One-on-One, 1:1 haben, damit ich mit dem so ganz privat bin? Oder ist es gut, wenn ich das Publikum habe, wie meine Helfer, die so mit suggerieren, hey, du darfst hier dich öffnen, wir sind alle nett zu dir und wollen einfach deine Geschichte hören.
Ich habe jetzt Olaf Scholz häufiger gesehen. Ich habe das Gefühl, er ist so ein nochmal eine Ecke mehr, weniger zugänglich als Angela Merkel, weicht noch mehr Fragen aus, also und hat so 2-3 Themen mitgebracht, die möchte er setzen. Da möchte er Statements raushauen, die sind vorher aufgeschrieben worden, die sagt er dann genau so. Mhm. Und das war's. Ja, und alle anderen Fragen sind irgendwie egal. Da habe ich das Gefühl, da gibt's meinst du, da gibt's irgendwann nochmal in naher Zukunft sowas wie sagt man denn, also so eine Gegenbewegung dazu, dass es Leute gibt, die wieder offener sind? Oder sind wir einfach jetzt in so einem Mediengame, wo man sagt, ja, es ist eigentlich am klügsten und besten für Leute, offensichtlich, bei Olaf Scholz hat es ja funktioniert, und am erfolgreichsten, wenn sie einfach gar nichts mehr sagen?
Also ich glaube, dass genau wie du gerade andeutest, die Medien zum Teil mit Schuld dran sind und insbesondere, ehrlich gesagt, die sozialen Medien, weil dir halt alles massiv um die Ohren gehauen wird. Wenn du irgendwo mal einen Fehler machst oder ein falsches Beispiel wählst oder eine Formulierung wählst, die jemanden verletzt oder die aus der man einfach einen guten Witz machen kann. Also kannst du vielleicht auch gleich mal sagen, du machst ja auch heute Show zum Beispiel, wo ja auch viele Politikerinnen interviewt werden. Und ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass zum Beispiel Abgeordnete viel vorsichtiger werden. Und ich glaube, Olaf Scholz hat sich gedacht, okay, damit fahre ich auf super Nummer sicher. Ich ziehe hier komplett die Mauern hoch und mache wirklich nur die politische Botschaft. Ich glaube aber, dass er damit riskiert, viele Leute gar nicht zu erreichen, weil das so unemotional ist. Und es gibt ja Politikerinnen, und mir fallen gerade jetzt besonders Annalena Baerbock und Robert Habeck ein, die ja schon oft persönlicher kommunizieren oder sich anders erklären oder manchmal auch ganz bewusst, glaube ich, Beispiele wählen wie, ja, und die junge Mutter, die ich getroffen habe oder so, das hilft ja auch schon. Oder sogar, wenn sie von sich selber erzählen. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht zwingend parteigebunden. Es ist jetzt Zufall, dass das auch 2 Grüne sind. Ich glaube, da gäbe es in allen Parteien Beispiele. Aber ich würde hoffen, dass es aber damit müssen wir als Publikum auch wieder ein bisschen versöhnlicher damit umgehen, wenn jemand dann was teilt, dass das nicht sofort ihm oder ihr zum Nachteil gereicht.
Ja, das glaube ich auch. Also ist irgendwie so, also ich habe das tatsächlich in der, ich habe ganz am Anfang gestartet, bin ich mit einem Poetry Slam. Mhm. Und da habe ich das so gemerkt, dass das Publikum sich manchmal selber den Abend versaut. Im Sinne von, da werden dann so Leute ausgezeichnet mit einem gewissen Stil. Es gab so einen gewissen Stil, da wurde ein bisschen gereimt, war lustig und am Ende gibt's eine Message.
Ja.
So, und da gab's teilweise Leute, die haben dem sehr nachgeeifert, die haben gemerkt, das funktioniert, damit gewinne ich so einen Abend. Ja. Also beim Podeslam wird ja abgestimmt und dann gewinnt man diesen Abend. Und irgendwann hat es dazu geführt, dass es dann so Leute gab, die nur noch so waren wie XY, sage ich mal.
Und zwar also alles gleich.
Alles sehr überspitzt jetzt formuliert. Ne? Und das hat dann
dann dazu geführt, dass sich viele Leute gelangweilt haben davon. Obwohl sie das eigentlich sozusagen selber davon verantwortlich sind. Ja. Und so ein bisschen so habe ich das Gefühl, ist es jetzt bei Olaf Scholz, der so die Spitze ist von wir wollen niemanden mit Skandalen, wir wollen niemanden, der komisch ist.
Der war halt lange der Finanzminister von Angela Merkel, der konnte sich aus nächster Nähe angucken, wie das funktioniert.
Genau.
Und dann kommen auch in Deutschland Leute und sagen, ja, aber wir wollen mal so einen emotionalen Macron oder so einen wegweisend große Reden schwingenden Obama, aber ich glaube, sie wählen ihn dann ganz oft eben doch nicht, wenn so eine Person kommt, in Deutschland.
Ja. Ne?
So, das hat man ja gesehen. Die Mehrheit geht dann an jemanden, der vorsichtig, zurückhaltend...
Warum glaubst du das? Weil, also, woran liegt das? Warum ist das in Deutschland so?
Ich glaube,
war der Letzte, der die Deutschen mitgerissen hat, Hitler, und deswegen haben die Deutschen Angst davor?
Nee, ich würde sagen, danach kamen auch noch Strauß und so Leute.
Okay.
Die halt, oder Willy Brandt, die sich dann da irgendwie im Bundestag gestritten haben und rhetorisch richtig auf den Putz geklopft haben. Aber da habe ich noch nicht mal gelebt, als das passiert ist. Ne? Das gucke ich mir jetzt so in Schwarz-Weiß auf YouTube an.
Aber hast du nicht diese Vorstellung, also ich habe das jetzt natürlich überspitzt gesagt mit Hitler, ne? Aber hast du nicht manchmal das Gefühl, dass Leute Angst haben vor Leuten, die rhetorisch besonders gut sind, dass da in Deutschland immer so ein bisschen Abstand gehalten
vielleicht,
wird?
Vielleicht. Stimmt.
Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen so eine grundsätzliche Angst vor, wenn jemand gut ist oder wenn jemand sehr zu populär ist, dann ist es irgendwie populistisch.
Genau. Oder auch eine Skepsis vor Leuten, die auch eine gute Show oder Geschichte machen oder erzählen. Ne?
Ja.
Dass man dann sagt, ach, der will uns ja verarschen, obwohl er oder sie vielleicht einfach es auch gut an den Mann bringen kann.
Ja.
Leute, schreibt uns, also wünscht euch Gäste. Wir lesen das alles. Ich weiß, ich schaffe nicht mehr immer alles zu beantworten, aber selbst wenn ich dann nur das lesen kann und einen Screenshot an meine Redaktion weiterleite. Also wir lesen und besprechen alles, wir führen Listen mit Wunschgästen und wir lesen auch und sehen all euer Feedback. Also weil ich bekomme so viele Nachrichten zu den Folgen und wir werden, wenn Leute die Folgen teilen, dann werden wir irgendwie markiert oder gemenschent, welche Plattform es auch immer ist. Das ist wirklich, das hilft uns auch sehr, dass dieser Podcast irgendwie immer noch mehr Leute findet und so. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Das war auch, ne, das hat man, glaube ich, jetzt auch gemerkt, es ist wirklich anders, als wir erwartet haben, was an Feedback kommt und was so passiert. Und das ist, finde ich, mit die größte Motivation.
Ja.
Also muss ich wirklich ganz ehrlich so sagen, natürlich ist es cool, diese spannenden Leute zu treffen. Das ist natürlich, ne, das motiviert mich, oder so an coole Orte zu kommen. Aber auch, weil ich immer weiß, ja, und dann hören das so viele Leute und es macht wieder was mit denen.
Ja.
Und es ist immer schön, wenn ihr uns davon erzählt, was es mit euch macht. Und wenn ihr eben diese Folge weiterfahrt. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr das in den letzten 100 Folgen so viel gemacht habt. Und wir haben wirklich bei uns in dem Management-System, wo wir als Redaktion kommunizieren, haben wir so einen Flausch-Kanal. Und da kommt immer das ganze Feedback rein, wenn Leute uns schreiben, irgendwie, wie gern sie die Folgen hören oder dass sie gerade was für sich neu entdeckt haben und so. Das tut richtig gut, weil manchmal ist man so in diesem Produktionshustle und es ist dann doch ziemlich stressig. Jetzt hatten wir zu oft Leute irgendwie, die krank geworden sind und so. Und dann kann man kurz im Flausch-Kanal gucken und denken, ja, aber dafür machen wir es, ja. Und das tut dann immer gut. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Hören in den letzten 3 Jahren.
Ja.
Ach.
Ja, danke, dass ich dich dir ein paar Fragen stellen durfte.
Ja, danke dir, Till, dass du das jetzt hier mit mir so gefeiert hast.
Ja, natürlich, sehr gerne.
Das also, gar nicht so schlimm, interviewt zu werden.
Oh, sehr gut, okay. Ja, also ich habe mich auch, als du mich interviewt hast, immer sehr wohl gefühlt. Und ich hatte auch immer, weil ich immer das Gefühl hatte, du hast dich so gut vorbereitet.
Ja, das ist mir wichtig.
Genau, und das ist mir aufgefallen. Das fällt einem dann immer sehr schnell auf. Wenn man auch ab und zu mal interviewt wird, dann hat man
Vergleich. Oh Gott, ja.
Und dann merkt man manchmal, ja gut, das ist ja jetzt hier einmal bei Wikipedia reinguckt und da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, nochmal so im Vorhinein. Ich hoffe, es ging dir ungefähr ein bisschen so zumindest.
Ja, doch.
Ja, okay.
Vielen, vielen Dank.
So, ja, sehr gerne.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von Funk und Enjoy vom NDR. Redaktion: Isabella Schreier, Aline König und David Schöne. Produktion: Isabella Schreier. Social Media: Julika Bickel. Sounddesign: Soundquadrat.